Eigentlich könnte ich nur einen einzigen Satz sagen und dann könnte ich wieder nach Hause gehen. Und zwar, Jesus ist Herr. Das ist eigentlich alles, um was es geht. Das ist das Zentrum. Und wenn ich dieses Zentrum nicht habe, dann verstehe ich mein Leben nicht. Und dann verstehe ich auch diese Welt nicht. Jesus ist Herr. Kyrios, Jesus Christus, ist das kürzeste Bekenntnis und das älteste Bekenntnis, das es in der Christenheit gibt. Und für dieses Bekenntnis sind Tausende von Menschen gestorben. Die ersten Christen sind nicht gekreuzigt worden oder verbrannt worden als lebendige Fackeln in dem Vorgarten von Nero, weil sie Kinder gerettet haben, weil sie gute Taten getan haben, sondern sie sind verbrannt und getötet worden, weil sie gesagt haben, Kyrios Jesus Christus und nicht Kyrios Nero oder Kyrios Caesar oder Kyrios Domitian oder Kyrios, wie die ganzen anderen Kaiser geheißen haben. Das war das Verbrechen dieser Menschen, dass sie gesagt haben, Kaiser, Kyrios, König, ist nicht Caesar, ist nicht Nero, sondern Kyrios ist Jesus Christus. Das ist das älteste Bekenntnis. Und es gibt einen Vers im Kolosserbrief, da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und man nennt das theologisch die Präexistenz Gottes. Das heißt, bevor er Mensch wurde, war Gott schon Gott. Er war schon immer Gott. Er war schon immer Herr über alles. Und im Alten Testament sehen wir das in den Psalmen, wenn David zum Beispiel sagt, er ist mein König. Und bevor ich war, war er schon. Das ist einfach, überall in der Bibel finden wir das. Er ist Herr und zwar von Ewigkeit her. Und das heißt für mich, dass ich Gott gar nicht begreifen kann. Ich würde ihn gerne begreifen und ergreifen und in meine Tasche stecken. Und immer wenn ich ihn brauche, würde ich ihn gern rausziehen und sagen, Jesus, oh, der Jesus, der hilft mir jetzt halt mal. Aber es ist nicht der Jesus, es ist Jesus, es ist der Herr. Und das beschämt mich oft, wie ich mit diesem Gott umgehe. Es ist der Gott, der schon immer da war. Schon immer. Und ich kann diesen Gott nicht erfassen. Ich kann ihn nicht begreifen. Was ich kann, ist, dass Gott mich immer wieder ergreift, dass er sich mir offenbart. Und darum bete ich. Darum bete ich immer wieder, dass Gott mich ergreift. Dass Gott sich mir offenbart, dass ich ihn wieder als den erkennen wäre, ist, und zwar als Herr. Und ganz oft mache ich Gott in meinem Leben wirklich zum Jö, zum Ach, der Jösus, der kleine, niedliche Gott. Aber es ist Jesus der Herr. Und Paulus schreibt mal im Römerbrief im 11. Kapitel, als Paulus darüber nachdenkt, wie Gott in dieser Welt und an Israel wirkt, schreibt Paulus ein paar Verse. Und ich glaube, das, was er dort schreibt, ist so ziemlich die tiefste und tiefgründigste Offenbarung, die Gott Paulus geschenkt hat. Er schreibt, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich sind für uns seine Entscheidungen und Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten? Wer hätte Gott jemals etwas zu geben, das er nun von ihm zurückfordern konnte? Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Das ist Anbetung. Und wenn ich solche Verse lese, dann kann ich letztendlich auch nur anbeten. Und es sind Worte, die sind zeitlos. Das sind Worte, die Paulus damals den Römer geschrieben hat, aber die gelten auch uns noch heute. Und das Ganze zusammenzufassen in, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist eigentlich, wenn man fragen würde, Paulus, an was glaubst du? Ich glaube, dann würde Paulus genau das antworten. Er würde seinen Römerbrief auspacken, Kapitel 11, obwohl es damals noch keine Kapitel gegeben hat, würde Vers 36 aufschlagen und würde sagen, Markus, wenn du wissen willst, an was ich glaube, durch Gott, von ihm und zu ihm ist alles geschaffen. Und das von Ewigkeit her. Ich glaube, das ist das Zentrum, zu dem wir auch immer wieder zurückkommen dürfen. Und dieses Zentrum verliere ich ganz schnell aus den Augen. Ich vergesse es einfach. Ich vergesse einfach, dass alles durch ihn und zu ihm geschaffen ist. Und dass der schon immer da war, dass Gott Präexistenz, also bevor irgendwas existiert hatte, war Gott schon. Das kann ich gar nicht greifen. Und ich glaube, Thomas von Aquin hat mal gesagt, das war so ein katholischer Theologe, bis zum 15. Jahrhundert war ja alles katholisch. Das war ein ziemlich schlauer Kerl. Der hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir befinden uns in einer Bewegung zurück zu Gott. Sollte das unser Ziel etwa sein? Nein, es ist unsere Bestimmung. Es geht immer zurück zu Gott. Fortschritt. Die Welt sagt, wir müssen fortschreiten. Wir müssen Erfolge haben. Es geht um Renditen. Es geht um Wohlstand. Es geht um Weltwirtschaftssysteme. Und alles muss immer nach vorne. Fortschritt. Aufklärung. 18. Jahrhundert. Wir befreien uns von diesem Gott. Und jetzt haben wir, unsere ganze Hoffnung wird in Fortschritt gesetzt. Und dann kam der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Und dann hat die Menschheit gemerkt, dass es das auch nicht ist. Fortschritt ist nicht alles, Industrialisierung. Und Thomas von Aquin hat schon damals gesagt, wir befinden uns in einer Bewegung zurück zu Gott. Zukunft beginnt nämlich immer in der Vergangenheit. Sonst gäbe es keine Zukunft. Und das haben unsere Kirchenväter verstanden. Oder anders ausgedrückt, würde vermutlich, wenn wir die Bibel aufschlagen würden, würde man vermutlich höre Israel, Yahweh ist unser Gott, Yahweh allein. Das ist dasselbe, was Paulus im Römerbrief sagt. Es ist alles durch ihn, alles zu ihm und alles für ihn geschaffen. Yahweh ist unser Gott. Und Yahweh ist allein und Yahweh ist der Einzige. Und ich würde auf diese Bibelstelle gerne eingehen. Tiefer eingehen, weil dieser Vers hat eine Bandbreite, die kann man gar nicht kurz und knackig abhandeln, aber da müsst ihr mich nochmal einladen. Sonst ich würde das heute Morgen jetzt einfach mal stehen lassen. Yahweh ist unser Gott und Yahweh ist es allein und er ist der Einzigste. Und jetzt werfen wir einen kurzen Blick in die Kirchengeschichte. Die Kirche ist entstanden, weil es Menschen gegeben haben, die gewusst und gemerkt haben, dass dieser Kyrios, dieser Herr, einen Anspruch an ihr Leben hat. Warum einen Anspruch? Weil Gott sie angesprochen hat. Das ist ganz einfach. Wenn ich jemanden anspreche, wenn ich meinen Sohn anspreche und ihm erkläre, Ruben, ich mag nicht, dass du im Auto auf der Rückbank isst, weil dann alles voll mit Krümel ist. Dann habe ich meinen Sohn angesprochen, mein Sohn hat es gehört und deshalb habe ich den Anspruch darauf, dass er gehorsam ist. Und genauso ist es mit Gott. Gott spricht uns Menschen an und deswegen hat er einen Anspruch an uns Menschen. Und weil diese ersten Christen verstanden haben, dass Gott als Kyrios, als Herr, diesen Anspruch hat, waren sie einfach gehorsam. Und gehorsam ist so ein Wort, das wollen wir nicht hören. Das ist so gesetzlich. Aber gehorsam heißt doch eigentlich, ich gehöre jemanden. Und wenn ich jemanden gehöre, dann bin ich auch gehorsam. Und wenn ich diesem Kyrios gehöre, diesem Gott gehöre, dann bin ich doch diesem Gott gegenüber auch gehorsam. Und das ist nicht gesetzlich. Das ist auch nicht irgendwie, dass Gott uns da irgendwie knechten will, sondern es ist ein Ausdruck von Liebe. Ich gehöre jemandem. Und wir gehören ja nicht irgendjemandem. Wir gehören nicht dem Kyrios Cäsar und dem Kyrios Money Money oder dem Kyrios Erfolg. Wir gehören ja dem Kyrios Jesus. Und deswegen möchte ich gehorsam sein. Und diese ersten Menschen, diese Nachfolger von Jesus, die hatten das irgendwie begriffen. Die haben irgendwie begriffen, okay, ich gehöre jetzt einem anderen, ich gehöre jetzt diesem Jesus und deswegen verlasse ich alles, was ich habe. Ich lasse sogar mein Leben, ich nehme Abraham als Vorbild und wir gehen raus in die Welt zu zweit und zu dritt und zu viert und verkündigen das Evangelium. Und die europäische Kirche, die Kirche in der Schweiz und in Deutschland, die ist entstanden, weil es zum Beispiel iro-schottische Mönche gegeben hat, die also Irland und Schottland, iro-schottisch, ihre Heimat verlassen haben, mit einem Schiff aufs Festland gekommen sind und Gemeinden gegründet haben. Und da sind Hunderte und Tausende von Menschen sind dafür gestorben. Also wir, die Kirche in Europa, gibt es nur, weil Menschen einfach gehorsam waren. Die haben nicht erst gefragt, was kriege ich denn für eine Rente da in der Schweiz oder in Deutschland oder in Germanien? Und sind meine Kinder, kriegen die einen Privatschulunterricht? Und was kriege ich ein Haus mit einer Lüftung? Und was kriege ich denn für eine Kutsche? Oder was habe ich denn für einen Rentenanspruch? Sie sind einfach gegangen. Sie sind gegangen, weil sie gewusst haben, ich gehöre diesem Gott. Und wenn ich diesem Gott gehöre, dann gehört ihm einfach alles. Ich glaube, sie haben gecheckt, diese Leute hatten gecheckt, dass ich habe das vor kurzem in einem Buch gelesen, ich lese auch viel englische Bücher, da hat einer geschrieben, if Jesus is not king of all, he is not king at all. Also wenn Jesus nicht Herr über alles ist, dann ist er Herr über gar nichts. If Jesus is not king of all, also über alles, he is not king at all. Dann ist er gar kein König. Wenn Jesus nicht König über alles ist, dann ist er gar kein König. Und das hatten diese Leute, glaube ich, begriffen. Und ich glaube, sie hatten noch was anderes begriffen. Sie hatten begriffen, dass es diese alte Welt gibt, dass es diese kaputte, unter der Sünde versklavte Welt gibt. Sie hatten begriffen, dass auch ihr Leben darunter versklavt ist. Paulus drückt es im Römerbrief Kapitel 7 aus, indem er schreibt, das Gute, das ich tun will, das mache ich nicht. Das, was ich hasse, das tue ich. Das, was ich liebe, das schaffe ich nicht. Aber wer wird mir helfen? Ich, gottverlassener Mensch. Und dann sagt er, okay, es gibt einen, der mir helfen kann. Der Herr Jesus Christus. Und das heißt, dass diese Königsherrschaft, dieses Reich Gottes, das kommt wie so eine Pfeilspitze, kommt es in diese Welt. Das ist angebrochen. Als die Leute Jesus fragen, ja, wo ist das Reich Gottes? Dann sagt er, es ist mitten unter euch. An einer anderen Stelle sagt er, ja, es ist noch in Bewegung, es kommt noch. God is on the move. Gott bewegt sich und Gott ist ein Beweger, der mit seinem Reich und mit seiner Herrschaft in diese alte Welt und in dieses alte Leben eindringen will. Und das heißt, wir leben in einer Spannung. Und diese Spannung, die heißt schon jetzt und doch noch nicht. Und diese Spannung heißt, alles, was wir haben, erwarten wir erst. Und alles, was wir erwarten, das haben wir schon. Und in dieser Spannung leben wir. Und diese Spannung, die zerreißt uns manchmal. Alles, was wir haben, das erwarten wir. Und alles, was wir erwarten, das haben wir eigentlich schon. Mit wem? Mit diesem Jesus, mit diesem Herrn. Wir haben eigentlich schon alles. Und in der Bibel sehen wir diese Spannung immer wieder. Es heißt zum Beispiel, ihr seid heilig. Und ein paar Verse später schreibt Paulus, werdet heilig. Es heißt, ihr habt das Reich Gottes. Und ein paar Verse später heißt es in der Bibel, das Reich Gottes kommt erst noch. Dann schreibt meinetwegen Johannes, wir haben die Erlösung. Und ein paar Verse weiter sagt er, wir warten auf diese Erlösung. Und wir strecken uns danach aus. Und in dieser Spannung leben wir Menschen. Dass Gott in Bewegung ist und dass Gott unterwegs ist. Und dass dieses Reich Gottes in meinem und in deinem Leben Gestalt gewinnen will. Ich glaube, wenn wir fragen würden, was ist eigentlich Evangelium? Was heißt Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Ich glaube, Jesus würde uns sagen, die gute Nachricht ist, dass ich der Messias bin, dass ich der bin, auf dem das Volk Israel 2000 Jahre lang gewartet hat, und ich bin jetzt der Chef in der Stadt. Ich bin jetzt der Kyrios. Das ist die gute Nachricht. Nicht mehr der Kaiser, nicht mehr Nero, nicht mehr Cäsar. Ich bin der Kyrios, und das ist die gute Nachricht. Und weil ich der Kyrios bin, bringe ich mein Reich mit. Und dieses Reich, das kommt jetzt, und es ist angebrochen und es ist in Bewegung. Ich glaube, das ist die Botschaft, die uns die Bibel oder die uns auch die vier Evangelien immer wieder vermitteln. Und in der Mitte von der Bergpredigt steht das Vaterunser. Und im Vaterunser heißt es, als die Jünger Jesus fragen, hey Jesus, wie sollen wir denn eigentlich beten? Dann sagt Jesus, dass mein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Darum geht's, dass Gottes Reich hier Gestalt annimmt. In meinem Leben, in deinem Leben, mitten unter uns. Und die ersten Gemeinden und die ersten Christen, diese ersten Menschen, die dieses Reich Gottes gelebt haben, die ersten Gemeinden sind nicht entstanden, weil sie ein Gebäude hatten oder weil sie einen Pastor hatten, der bezahlt wird, der hauptamtlich angestellt ist. Die ersten Gemeinden sind nicht gewachsen, weil es Willow Creek Konferenzen gegeben hat und neue Promise Land Kinderprogramm Angebote. Die ersten Gemeinden sind auch nicht gewachsen, weil es 1001 Bücher gibt mit dem Titel In 7 Schritten zum Erfolg. Deswegen, das ist alles nicht verkehrt. Aber deswegen sind die ersten Gemeinden nicht gewachsen. Und wenn wir über Erfolg reden, also diese Bücher, die es gibt, diese 1001 Bücher in 7 Schritten, um ein erfolgreiches Leben als Christ zu haben, ist vielleicht die einfachste Antwort, was war denn eigentlich Erfolg im Leben von Jesus? Ja, er folgte. Er folgt. Also was heißt Erfolg in meinem Leben? Was heißt Erfolg in dem Leben der ersten Jünger? Ja, er folgt nach. Er folgt einfach. Er macht es einfach, was er seinen Vater im Himmel tun sieht, macht Jesus. Wenn ich in meinem Leben erfolgreich sein möchte, und das wollen wir ja alle, dann heißt es zuallererst mal, er folgt. Markus, folge einfach mal. Aber ich habe 1000 Ausreden. Ich habe 1000 Ausreden. Und ich bin seit 10 Jahren Pastor. Und seit 16 Jahren ungefähr Christ. Und mir ist irgendwie aufgefallen, also ich kenne das auch aus meinem Leben, dass wir ganz viel über das Dach der Kirche reden, also über Renovationen, über das Dach der Kirche, aber wir reden nicht über das Haupt. Wir reden ganz viel über Anbetungsformen, aber wir beten so wenig. Wir reden in unseren Gemeindeleitungen über Gottesdienstformen, aber wir dienen so wenig. Wir machen so viel Anbetung, aber wir beten so wenig an. Und dann verwechseln wir Christen ganz oft Heiligkeit mit Eiligkeit. Also wer einen vollen Terminkalender hat, wenn eine Gemeinde extrem viel macht, dann ist sie heilig. Aber das ist Eiligkeit und nicht Heiligkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass 80% von dem, was ganz viele Gemeinden machen, auch die Gemeinde, in der ich angestellt bin, und das habe ich meiner Gemeinde letztes Wochenende bei einer GV gesagt. 80% von dem, was wir tun, würden wir auch tun, wenn es den Heiligen Geist nicht gibt. Wir machen es einfach. Wir tun es einfach. Aber das ist doch nicht Reich Gottes und das, was Jesus, Jesus hat das Reich Gottes gepredigt, gekommen ist die Kirche, könnte man böswillig sagen. Und dann erlebe ich es ganz oft, dass wir beten. Wir Christen, wir beten, wir sagen, Herr, es muss was geschehen, aber es darf nichts passieren. Und wir sagen, Herr, wir wünschen uns Wachstum, lass ganz, ganz viele neue Menschen zu uns kommen, aber die dürfen nichts verändern. Herr, wir erwarten, dass du Menschen rettest und wir erwarten, dass du Menschen zu uns in die Gemeinde bringst. Aber diese Menschen, mit denen teile ich nichts. Mit denen teile ich nicht mein Geld, meine Freizeit, meine Position und meinen Platz in der Kirche. Das teile ich nicht. Aber Herr, es muss was geschehen. Aber es darf bitte nichts passieren. Und so ist es. Und das ist kein Vorwurf. Das ist die Realität, in der ich auch lebe. weil wir es irgendwie vergessen haben, dass wir vergessen haben, dass wir vergessen haben, dass Jesus der Herr ist. Und Kirche ist ein griechisches Wort, heißt eigentlich Kyriake. Und da kommt dann dieses Wort Kyriake, Kirche. Und irgendwann mal wurde aus Kyriake das Wort Kirche. Und Kyriake heißt die, die dem Herrn gehört. Punkt. Einfach. Kirche, Kyriake, Kyriake, die, die dem Herrn gehört. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist nicht meine Kirche. Aber ganz oft denke ich das. Und ich glaube, das haben wir vergessen. Und die ersten Menschen, die an diesen Herrn geglaubt haben, wie gesagt, die haben gewusst, if Jesus is not king of all, he's not king of, also if Jesus is not Lord of all, he's not Lord at all. Wenn Jesus nicht Herr über alles ist, dann ist er Herr über gar nichts. Dann haben wir aus Gott eine Marionette gemacht. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen. Und in dieser Geschichte beschreibt ein Mann, dass er hat so stille Tage gemacht und ist spazieren gegangen. Und dann ist er rausgegangen und als er so spazieren gegangen ist, hat er so eine ganz, ganz intensive Begegnung mit Gott gehabt. Und er hat sich so die Schöpfung betrachtet, die Blumen und die Berge und das Wasser und so ein Wasserfall. Und er hat es mega genossen. Und als er sich's einfach gut hat gehen lassen, passierte das, dass Gott ihm begegnet ist. Und er beschreibt es so. Da sprach Gott mir ein Wort ins Herz. Sieh es dir an, sieh hin und spüre es und höre es. Das alles habe ich für dich geschaffen. Die Sonne, die Blumen, die Schöpfung, die Berge, die Natur, diesen Wasserfall, all ihre Schönheit und all ihre Buntheit, das habe ich alles für dich geschaffen. Nur für dich. Doch dich selbst, dich habe ich nicht für dich geschaffen, sondern für mich. Und ich glaube, das ist es, was Evangelium ausmacht. Ich bin nicht für mich geschaffen. Ich habe alles. Ich habe die ganze Schöpfung für mich. Aber ich bin nicht für mich geschaffen. Ich bin geschaffen für ihn. Ich bin geschaffen zu ihm und durch ihn und für ihn. Und ich glaube, dass nichts auf dieser Welt Gottes Gnade am mächtigsten wirken lässt, wenn wir das kapiert haben, wenn wir unsere Berufung leben. Gottes Gnade wirkt dann in meinem Leben und in deinem Leben, wenn ich begriffen habe, ich bin nicht für mich geschaffen. Dann wird Gott in meinem Leben Wunder tun. Und das haben wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, erleben wir das immer wieder. Das sind Menschen, die ruft Gott oder Jesus heraus. Und diese Menschen haben irgendwie begriffen, es geht gar nicht um mich. Es geht darum, dass mein Leben diesem Schöpfer gehört, dass mein Leben diesem Gott gehört. Und wir haben uns ja die Zeit, in der wir leben, nicht ausgesucht. Wir haben uns auch diese Konzepte, in denen wir leben, nicht ausgesucht. Und ich möchte uns jetzt ein paar Konzepte vorstellen, die mein und dein Denken letztendlich auch gefangen halten. Und wir merken das gar nicht. Oder ich habe lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe, in was für einem Umfeld lebe ich eigentlich und wie prägt dieses Umfeld mich. Es ist zum Beispiel der Individualismus. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit fast unfähig geworden sind, Leib Christus zu leben, weil es meistens nur um mich geht. Es geht um meine Bedürfnisse. Aber dieses Leib-Glied-Denken, das Paulus beschreibt, wo er sagt, hey, ihr seid, also wenn ein Glied an diesem Leib leidet, dann leiden alle. Erleben wir das in unseren Gemeinden? Also wirklich? Erleben wir das wirklich, dass wenn einer leidet, dass alle leiden? Ich glaube, wir erleben das nicht, weil wir in diesem Individualismus gefangen sind. Und weil wir das aber auch mal wie auch benennen müssen und sagen müssen, ja, das stimmt, eigentlich dreht sich mein Leben ganz oft nur um mich. Das muss bekannt werden. Dann ist es der Relativismus. Wir tun alles relativieren. Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wer setzt sich absolut für was Relatives ein? Niemand. Niemand wird sich für relative Wahrheiten einsetzen. Und es gibt in der Bibel, also ich glaube, dass Jesus absolute Werte vertritt, wenn er sagt, gebt, liebt, verzeiht, liebt, liebt, liebt. Das ist nicht relativ. Das ist absolut. Und dann komme ich, dann schaue ich in mein Leben und denke mir, aber Jesus, weißt so, du sagst zu mir, ich soll dem und dem vergeben und ich soll den und den lieben. Aber der ist doch so schwierig. Und der geht mir total auf die Eier. Jesus, bei dem machst doch du auch eine Ausnahme, oder? Sei doch mal ehrlich. Den da drüben soll ich lieben. Ja, Jesus sagt das und es ist absolut. Und ich gehe her und ich relativiere das. Und vielleicht bin ich ja genauso schwierig. Und vielleicht leiden in meinem Leben auch Menschen an mir, weil ich schwierig bin. Meine Arbeitskollegen, vielleicht meine Kinder, mein Ehepartner und vielleicht auch manchmal die Gemeinde, in die ich gehe. Also, aber ich sag, der ist mir zu schwierig. Ich relativiere das einfach mal. Und als Jesus am Ende seiner Erdenzeit hat er seine 12 Jünger zu sich gerufen. Der eine, der ihn verraten hat, der war nicht dabei, also waren es nur noch 11. Der hat sie zu sich gerufen und hat zu ihnen gesagt, hey Leute, das, was ich euch jetzt sag, das ist mein Testament. Also wenn die Welt fragt, was lasse ich zurück, dann zitiert mich. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Weltenende. Jesus sagte nicht, ich habe da ein paar Empfehlungen für euch. Und pickt euch das raus, was euch gefällt und das tut er halt dann leeren. Und den Rest, den tut er einfach unter den Tisch kehren, weil, hey, ist doch alles relativ, Jungs. Ich bin zwar Gott, aber hey, lass mal Butter bei der Fische, Kollege, ja? Sondern Jesus hat gesagt, ich befehle euch, alles zu lehren, alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Wir haben aus allem einiges gemacht und haben aus den Befehlungen Empfehlungen gemacht. Und das ist so. Also wer das bestreiten möchte, der ist für mich der Jünger des 21. Jahrtausends, Jahrhunderts meine ich. Wir haben aus allem einiges gemacht und wir haben aus den Befehlen Empfehlungen gemacht. Und deswegen leidet unsere Christenheit so. Und das ist nicht gesetzlich. Das ist nicht irgendwie, jetzt kommt der Markus, ein Deutscher, der da irgendwie die Moralkeule schwingt. Das ist einfach, darin leben wir. Und ich glaube, das wissen wir auch. Dass wir, und wenn Jesus davon redet, dass sie alles lehren sollen, was er ihnen beigebracht hat, dann sind es nicht nur seine Worte, dann ist es sein Verhalten, wie er mit der blutflüssigen Frau umgegangen ist, wie er mit der Frau am Brunnen umgegangen ist, wie er Kinder geherzt hat, wie er barmherzig war, wie er geheilt hat, wie er vergeben hat, wie er mit Sündern und Zöllnern gegessen und getrunken und gespeist hat, dann ist es mehr wie das, was wir, also wir meinen, wir lesen die Bibel und dann wissen wir, was Jesus will und lernen das auswendig und haben das richtige Bekenntnis. Aber Jesus hat zu seinen Jüngern nicht gesagt, wenn du das richtige Bekenntnis hast, also wie man richtig tauft und wie man richtig Abendmahl feiert und wie man richtig Gottesdienste feiert und wer beten darf und wer nicht und wer singen darf und wer nicht und was unsere Freikirchen dazu sagen, sondern Jesus hat gesagt, lebt es. Weil das richtige Abendmahlsverständnis und das richtige Taufverständnis, das hilft mir, wenn ich in eine Krise komme. Ich sag's mal ganz ehrlich, ein Feuchten. Das wird mir nicht helfen können. Aber wir klammern uns daran und seit 2000 Jahren, es gibt 41.000 Denominationen innerhalb der Christenheit. Und es geht immer, also Denominationen heißt verschiedene Glaubensrichtungen. Es gibt die Pfimi und dann gibt es die Neupfimis und dann gibt es die Apostolischen, dann gibt es die Neuapostolischen, dann gibt es Krishona, FEG, VFMG, dann gibt es da, 41.000. 41.000. Und Gestritten hat man sich über die Taufe, über das Abendmahl und über wer darf irgendwie in der Kirche was sagen. Und dann haben wir unsere Bekenntnisse. Und wenn wir unser Bekenntnis aufsagen, dann sind wir ein richtiger Christ. Ich glaube, das hat Jesus einfach nicht damit gemeint, wenn er gesagt hat, schaut euch mal mein Leben an. Und dem eifert bitte nach. Du willst ein Jünger von mir sein, Markus? Dann folge mir. Und wenn man im Hebräischen das liest, dieses Wort Nachfolge, wenn der Rabbi vorausgelaufen ist, dann hat man ja früher keine Straßen gehabt, die geteert waren, sondern dann waren das ja staubige Straßen. Und ein Jünger von dem Rabbi ist dem Rabbi so nach hinterhergelaufen, dass der aufgewirbelte Staub von den Füßen von des Rabbis auf die Kleider von dem Jünger gefallen sind. Das heißt eigentlich Nachfolge. Ich bin so nah dran an dir, Jesus, dass wenn du Staub aufwirbelst beim Laufen, dass der Staub auf mich zurückfällt. Und das heißt Nachfolge. Und es ist nicht irgendwie, dass das irgendwie gesetzlich ist, sondern ich glaube, das ist das, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, hey, haltet euch an das, was ich euch da mitgebe. Nicht nur einiges, sondern alles. Es sind keine Empfehlungen, es sind Befehlungen. Und ich glaube einfach, dass Jüngerschaft ist mehr wie Retten von der Seele. Oder Jüngerschaft ist mehr wie ein Bekehrungsaufruf. Jüngerschaft will mein ganzes Leben haben. Und zwar jeden Bereich, weil Christus der Herr ist. Also wir haben Individualismus, wir haben den Relativismus. Dann haben wir den Materialismus. Ich glaube, dass wir Menschen uns extrem schwer tun, ein einfaches Leben zu führen. Wir wollen alles, und zwar sofort. Es gibt zwei Gebote, die auch mein Leben prägen. Das erste Gebot ist, ich habe ein Bedürfnis, und es muss jetzt befriedigt werden. Und ich habe eine Verletzung, die muss geheilt werden. Und jetzt tun wir das Ganze mal auf unseren Glauben umbuchen. Gott ist dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ich irgendwie Verletzungen habe, dann muss er die sofort heilen. Und wenn er das nicht tut, dann komme ich in eine Krise. Dann verlasse ich diesen Gott, weil Gott meine Bedürfnisse nicht stillt. Und ich kenne so viele Menschen, die genau dieses Denken haben. Gott hat sich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Und er hat sie zu befriedigen. Und ich glaube einfach, dass es das nicht ist. Oder zumindest nicht alles. Als man John Rockefeller war der reichste Mensch der damaligen Zeit, der ist gestorben. Und dann hat man seinen Nachlassverwalter gefragt, hey, was hat denn der Johnny zurückgelassen? Und diese Reporter, das war so eine riesengroße Medienveranstaltung, da waren 1000 Reporter mit Kameras und mit ihren Zetteln und die wollten hören, John Rockefeller hat 100 Milliarden Euro zurückgelassen oder Dollar, das hat natürlich Dollars. Und dieser Nachlassverwalter, der hat diesen Tausenden von Reportern eine Antwort gegeben, die diese ganze Presseveranstaltung ziemlich geschockt hat. Er hat einfach gesagt, er hat alles zurückgelassen. Er hat nichts mitgenommen. Die wollten hören, wie viel Geld. Und der Nachlassverantworter sagt, er hat nichts mitgenommen. Er hat alles zurückgelassen, weil er konnte gar nichts mitnehmen. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, dann sagt Jesus zu uns, hey Leute, sammelt euch doch bitte keine Schätze auf dieser Erde, weil die werden die Motten zerfressen. Sammelt euch doch bitte Schätze in meinem Reich, weil die sind unvergänglich. Aber wir sind so geprägt von diesem Materialismus, Geld und Erfolg, und wir klammern uns so an unseren Besitz. Und jetzt kommt das ganz, ganz große Geheimnis. Warum klammern wir uns an diesen Besitz und an Geld? Weil wir uns jeden Tag, wo wir leben, einen Schritt weiter von unserem Geld entfernen, weil wir ja einen Tag älter werden, also werden wir irgendwann mal sterben. Wir entfernen uns jeden Tag einen Schritt weiter weg von unserem Geld und es macht uns Angst. Aber eigentlich tun wir uns ja jeden Tag einen Schritt mehr aufs Reich Gottes zu bewegen. Und wenn wir dort unseren Schatz haben, dann haben wir auch wieder mehr Freude im Leben, weil wir wissen, hey, ich bewege mich ja auf den Schatz zu, der ewig zählt. Und den Schatz, den ich da in meiner Geldbörse habe, das macht mir eine Heidenangst, weil ich bewege mich jeden Tag ein Stück weiter weg davon. Und Jesus bietet uns an und sagt, hey, Leute, sammelt einfach Schätze im Himmel. Weil dann bewegst du dich auch jeden Tag jeden Tag einen Schritt näher auf diesen Schatz zu. Dann haben wir die Erlebnisgesellschaft, in der wir leben. Spaß, ja, jeder will Spaß haben, aber echte Leidenschaft will keiner haben. Also Leidenschaft für eine Sache, wir wollen alle Spaß haben, aber vielleicht geht es im Leben gar nicht um Spaß, vielleicht geht es im Leben um Leidenschaft, und zwar um Leidenschaft für Gott. Aber unsere Erlebnisgesellschaft suggeriert uns die ganze Zeit, du musst, also wenn dir was nicht Spaß macht, irgendein Dienst in der Gemeinde, sei es Kinderprogramm oder irgendwas, hey, das macht mir keinen Spaß, das ist absolut nicht meine Begabung, ey, sorry, ich bin raus. Aber darum geht's doch gar nicht. Also glauben wir ehrlich, dass Jesus Spaß hatte, als er ans Kreuz gegangen ist? So war das für ihn irgendwie ein Erlebnisgesellschaftsboom? Und war Paulus und Petrus, hatten die Spaß, als Paulus schreibt, ich wurde geprügelt, 3x50 minus 1 Schläge und ich habe mit wilden Tieren gekämpft und ich habe gerungen. Und glaubt ihr, dass diese iroschottischen Mönche und diese ganzen Missionare Spaß hatten, als sie irgendwie Gemeinden gegründet hatten? Aber genau darin leben wir. Also ich kenne das aus meinem Leben. Das macht mir keinen Spaß. Also mache ich's nicht. Aber es geht nicht um Spaß in meinem Leben. Es geht um Leidenschaft. Und wenn ich die verloren habe, dann muss ich dafür beten und sagen, Herr, ich bin so leidenschaftslos und ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich bin so satt, dass ich so überfüllt und so übersättigt bin, dass ich für nichts mehr brennen kann. Ich bin übersatt und überglücklich. Aber ich habe nichts mehr zu geben. Mir fehlt die Leidenschaft. Dann haben wir die Informationsgesellschaft, in der wir leben. Ich glaube, wir haben es verloren, wirklich betroffen zu sein. Und das sehen wir an unseren Nachrichten. Ich schaue mir meistens die Tagesschau an, auf Deutsch, auf ARD oder ZDF. Ich finde die persönlich einfach besser, aber das hat nichts mit Schweiz zu tun. Ich liebe die einfach, die Tagesschau. Aber in der Tagesschau ist es so, es kommt ein Bild von einem Krieg und von Hunger und Leid. Und danach kommt Sport. Und wenn ich beim dritten Tor von FC Bayern angekommen bin, habe ich vergessen, dass es Menschen gibt, die gerade sterben. Und wenn ich beim fünften Grand Prix-Sieg von, wie heißt dieser Formel 1-Tup da, der einmal alles gewinnt, nicht der Schumacher, sondern der jetzt da gerade der absolute Checker ist, dieser Dunkelhäutige, wie heißt der? Hamilton. Wenn ich bei Hamilton angekommen bin, habe ich vergessen, dass gestern jemand gestorben ist. Und das ist unsere Informationsgesellschaft. Weil das Tor von irgendeinem Ronaldo wichtiger ist, wie dass Menschen sterben. Und genau das, so funktioniert unsere Informationsgesellschaft. Nach dem Leid der Welt kommt Sport und das Wetter. Und aufs Wetter, da fiebert man hin. Und wenn man weiß, dass es morgen gut wird, dann ist alles andere vergessen. Und so funktioniert unsere Welt, in der wir leben. Und wann haben wir das letzte Mal, als wir uns als Gemeinde zum Beten getroffen haben, wirklich dafür gebetet, dass sein Reich kommen soll wie im Himmel, so wie auf Erden? Und wann haben wir das letzte Mal, als wir uns Gemeinde getroffen haben, dafür gebetet, für die Nöte der Menschen, die da draußen sind, die wirklich nichts zu essen haben, die leiden, die hungern, die verfolgt werden? Vorhin hat einer dafür gebetet. Ich habe mir gedacht, wow, das höre ich so selten. Als die Pandemie ausgebrochen ist, gab es so eine Gebetsaktion von in der Schweiz, glaube ich, war das organisiert, dass man irgendwie um 9 Uhr abends an dem und dem Tag das und das Gebet sprechen soll. Und dann beten das irgendwie alle Leute. Das war letztes Jahr im März. Und ich habe dann so eine WhatsApp bekommen, wo dann drin gestanden war, wann ich wo, wie, was beten soll. Und ich habe mir dieses Gebet durchgelesen und ich habe dieses Gebet nicht beten können. Ich habe mir gedacht, es geht nur um unsere Bedürfnisse. Und der eine Satz, der mich am meisten getroffen hat, war, das war so das Ende von diesem Gebet, dass doch Gott bitte wieder die Weltwirtschaft herstellen soll. Und ich dachte mir, okay, die Weltwirtschaft. Also die Weltwirtschaft ist eigentlich unser Wohlstand. Und das soll Gott wiederherstellen. Und ich habe gesagt, nein, dafür bete ich nicht. Habe ich noch ein paar Minuten? darf ich noch ein paar Minuten? Ich habe mir gedacht, diese Weltwirtschaft, okay, es ist unser Wohlstand. Und ich habe den Eindruck, mich eingeschlossen und ich glaube auch sehr viele andere Christen eingeschlossen, dass wir irgendwie immer noch meinen, dass wir täglich zum Beispiel Müll produzieren können und der wird einfach unsichtbar, wenn wir den in irgendein anderes Land umschichten. Also wir nehmen unseren ganzen Müll, den wir produzieren, und tun den einfach nach Indien. Und wir bitten jetzt Gott dafür, dass diese Weltwirtschaft wiederhergestellt wird. Und ich dachte mir, nein, dafür kann und will ich gar nicht beten. Weil unsere Weltwirtschaft, die denkt ja, dass wir grenzenlos und permanent noch mehr Wohlstand erlangen. Und darum geht's nicht. Und darum ging's auch Jesus nie. Weil die Realität ist doch folgendes. Mein Körper und dein Körper, der verbraucht Nahrung und scheidet Exkremente aus. Also wir machen Kaka und Pipi. Das ist so. Wenn ich Nahrung aufnehme, kommen hinten Exkremente raus. Und genauso verbraucht unser Weltwirtschaftssystem, und da nennen wir es mal unser Wohlstandssystem, wir verbrauchen saubere Luft und produzieren Smog. Wir verbrauchen sauberes, frisches Wasser und produzieren stinkendes Abwasser und Giftmüll. Wir verbrauchen Erde und Gestein und produzieren radioaktive Strahlen. Wir verbrauchen Erdschätze wie Öl und Kohle, produzieren giftige Gase, die Gottes wunderbare Schöpfung überhitzen. Wir verbrauchen Meere und schaffen Wüsten. Wir verbrauchen Wälder und lassen die Wälder so verdorren oder roten die Wälder so ab, dass danach nichts mehr wächst. Also ich glaube, dass unser ganzes Weltwirtschaftssystem mittlerweile eine Ausscheidungsfabrik geworden ist. Wir verbrauchen saubere und gute Dinge und raus kommt Müll und Dreck. Und dafür soll ich beten. Dafür will ich gar nicht beten. Und auf der menschlichen Seite ist es doch so, wir tun diese gottgeschenkte Zeit und produzieren Erschöpfung, wir verbrauchen Kunst und Begabung und produzieren Entertainment, wir verbrauchen Manpower und Freizeit und produzieren Gehälter, Lohn und Herzinfekte. Das ist unser Weltwirtschaftssystem. Wir produzieren und verbrauchen und machen alles kaputt, was Gott uns schenkt. Und es ist so eine Verschwendung. Und letztendlich verbrauchen wir Gemeinschaften und produzieren Großfamilien. Und dann tun wir diese Großfamilien wieder verbrauchen und die produzieren Kernfamilien. Und aus der Kernfamilie produzieren wir Individuen. Und das Individuum, das wird von unserem Wohlstandssystem wieder verbraucht. Und herauskommen Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse, Segmente und irgendwelche Bitcoins. Das entsteht durch unsere Wohlstandsgesellschaft, durch unsere Weltwirtschaft. Und dafür will ich nicht beten, weil das eine Tragödie ist, weil das Verschwendung ist, weil wir diese gottgeschenkte Schöpfung ruinieren und weil diese Gesellschaft mich zerstört und mein Leben verbraucht. Und das ist nicht das, was Gott sich in meinem Leben vorgestellt hat, sondern die Alternative ist, dass Gott uns in seine Königsherrschaft einlädt. Und die ist ganz anders. Die ist nämlich unverbraucht. Weil Gott ja nicht verbraucht, sondern Gott schenkt ja. Und da geht's um ein Brutto-Liebeseinkommen. Bei uns geht's um Rendite und um Erfolg und um Wert. Im Reich Gottes geht es um weise Entscheidungen treffen. Da geht es um ein Brutto-Liebeseinkommen. Da wird Erfolg nicht in Geld oder in Macht oder in Wohlstand gemessen. Da wird Erfolg in zunehmender Tugend gemessen. Also wie verwandelt Christus meinen Charakter? Und das ist ein System, in dem ich viel, viel lieber leben möchte, wie in unserem Weltwirtschaftssystem. Also was bestimmt mein Denken und was bestimmt dein Denken? Ich habe im Lukas-Evangelium, im Prolog, also ganz zu Beginn, da kommt dieser Zachias, der ja stumm war und nicht mehr reden konnte, Zacharias heißt er, und dann kann er wieder reden und dann sagt er was. Und zwar, er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unseren Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das ist was ganz anderes, wie für ein System zu beten, das uns versklavt und wo uns unterdrückt. Da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um Heiligkeit. Und dann sagt dieser Zacharias, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Also wie heißt er denn? Der Johannes der Täufer. Du wirst so ein Prophet sein des Allerhöchsten, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg vorbereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist Reich Gottes. Er sieht diesen Johannes. Johannes geht in die Wüste und sagt, hey, kehrt um. Tut mal Buße, Leute. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, dass Buße tun nicht nur einmalig ist. Es gibt so ganz viele Zeitformen im Griechischen. Da gibt es den Aorist, und der Aorist, der ist in der Gegenwartsform, und das ist so eine Zeitform. Das ist wie so ein Duracell-Männchen. Und ein Duracell-Männchen, kennt ihr diese Duracell-Werbungen, diese Batterien, die immer auf und ab hüpfen? Und dieser durative Aspekt, so nennt man das in der Theologie, wenn Jesus sagt oder wenn Johannes sagt, hey, tut mal Buße, dann sagt Jesus eigentlich, hey, tu das immer wieder. Wie so ein Duracell-Männchen, den ganzen Tag hüpft. Das heißt nicht, dass ich mich den ganzen Tag schlecht vor Gott fühlen muss. Aber das heißt, dass ich immer wieder mal mein Leben anschauen muss und guck, in was für eine Gesellschaft lebe ich und wo lebe ich Dinge, die diese Gesellschaft mir vorlebt, die eigentlich nicht richtig sind. Und dann tue ich Buße und sage, Jesus, ich liege völlig falsch mit dem, was ich lebe. Aber das ist gar nicht schlimm, weil du vergibst mir das ja. Und du hilfst mir, dass ich das durchschaue. Und mit deiner Hilfe wird sich mein Denken verändern. Wird sich mein Handeln verändern, Herr Jesus. Aber Jesus, ich muss es dir bekennen. Ich muss es dir sagen. Und ich muss es durchschauen. Und du hilfst mir, Jesus, dass ich das durchschaue. Weil du doch Gott und König bist. Und das meint Jesus und meint Johannes mit, hey, kehrt um, Leute. Tut Buße. Und ich muss in meinem Leben, seitdem ich jetzt Christ bin, muss ich immer wieder mal sagen, hey, ich habe mich völlig verlaufen. Ich bin ein totaler Egoist. Es geht so oft nur um mich. Ich bin geldgierig und ich möchte in Urlaub fahren. Die allergrößte Krise war doch, dass man nicht mehr in den Urlaub fahren konnte. Während in Indien und in Amerika jeden Tag irgendwie Tausende von Leute gestorben sind, ging es plötzlich in allen Werbungen darum, sorgenfrei buchen. Ich habe mir gedacht, hey, ist das unser Ernst? Ist das unser Problem, dass jetzt irgendwelche Flieger nicht mehr fliegen können? Aber genau das war unser Problem. Und es hat mich so angewidert. Also ich war angewidert von mir selber und dachte mir, nein, ich will das nicht mehr. Ich will doch da dazugehören. Ich will doch zu dem Reich Gottes dazugehören und nicht in diesem Weltwirtschaftssystem gefangen sein und irgendwie da gar nicht mehr rauskommen. Das zieht mich an. Das heißt auf Hebräisch Ha-Olam Ha-Aba, also Haba. Das will ich haben. Haba. Das will ich haben. Da möchte ich dazugehören. Ich muss leider Schluss machen. Ich hätte noch tausend andere Sachen. Vielleicht gibt's eine Alternative, eine Therapie, die Gott uns gibt. Und das lest ihr zu Hause einfach selber nach. Das steht nämlich auch in der Bergpredigt. Und diese Verse, die fangen an mit: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben. Sorgt nicht, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib. Das ist die Therapie. Und am Ende sagt, es steht in Matthäus 6, Ab Vers 33 sagt dann Jesus, trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch das Essen und die Kleidung und alles, was ihr so braucht, Leute, doch zufallen. Und ich glaube, weil ich ganz oft nach Kleidung und Leib, also da geht's ja um viel mehr, damit meint Jesus eben auch Wohlstand und Geld, weil ich danach viel zu oft trachte, habe ich gar keine Zeit mehr, mich irgendwie um Gottes Sache zu kümmern. Und deswegen bin ich auch immer so ausgelaugt und habe keine Kraft mehr, weil mich ja das Sorgen um mein Leib und um mein Essen und um meinen Wohlstand so in Beschlag nimmt, dass sich ganz viel nur noch darum dreht. Und dann bleibt irgendwie Gottes Gerechtigkeit und seine Sache irgendwie es bleibt einfach auf der Strecke. Und deswegen, glaube ich, war auch ein Grund von meinem Burnout, weil ich mich einfach um die falschen Sachen gekümmert habe. Wir sollten in unserem Leben keine Angst vor Versagen haben, auch in der Jüngerschaft nicht. Ich höre oft, ja, ich schaffe das eh nicht so, wie Jesus war. Dann haben wir Angst, und weil wir davor Angst haben, dass wir versagen, machen wir es nicht. Ich glaube, wir sollten viel mehr Angst davor haben, Erfolg in Dingen des Lebens zu haben, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Dafür sollten wir viel mehr Angst haben, erfolgreich in Dingen zu sein in unserem Leben, die nicht wirklich wichtig sind. Und das ist das Evangelium. Gott ist König und er lädt uns dazu ein. Und es heißt im Psalm 23, dass er unser Haupt mit Öl salbt, er übergießt uns. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir denken, dass wir bei Gott wie die Begossenen dastehen, wenn wir ihm nachfolgen. Aber wir werden doch von Gott nicht, wir sind doch nicht die Begossenen. Er schenkt uns doch voll ein. Im Angesicht unserer Feinde, und über diese Feinde gäbe es auch noch ganz viel zu sagen, weil es eigentlich nur einen Feind gibt, das ist dieser König Ich. Dieser gierige kleine Typ in meinem Leben, der die Sätze anfängt mit Ich will haben, ich weiß, ich glaub und ich. Der fängt immer mit Ich an. Das ist der König Ich, der sitzt auf meinem Thron. Und der entscheidet, wen ich lieb hab, der entscheidet, wen ich nicht lieb hab, der entscheidet, für was ich mein Geld ausgebe, der entscheidet, für was ich meine Freizeit. Also das ist der König Ich. Und dieser Feind muss vom Thron runtergestoßen werden. Und dieser andere König, dieser Jesus, der soll dort auf den Thron. Dieser König, ich, das ist echt ein Sklaventreiber. Der holt alles aus mir raus und ist nie zufrieden. Der ist auch nie mit anderen Menschen zufrieden. Der ist nämlich neidisch und gehässig und redet schlecht. Und es ist ein richtig fieser König. König, ich. Und der sitzt ganz oft auf dem Thron in meinem Leben. Und wir haben es gerade eben ja gelesen im Lukas-Evangelium, dieses, was ich vorgelesen habe, dass ja Gott kommt, um die Feinde zu besiegen. Ich glaube, wie gesagt, das ist der eine Feind und der muss besiegt werden. Das ist dieser König Ich, der nur an sich denkt. Und alle Sätze fangen mit Ich an. Ich glaube, ich weiß, ich meine, ich will, ich weiß es besser und ich bin überzeugt. Und dazu lädt uns Gott ein, in dieses Reich. Und das heißt, jetzt komme ich zum Ende, wenn Jesus König ist und wenn Jesus König über alles ist, dann heißt es, es gibt keinen Ort und keinen Bereich in meinem Leben, in dem Christus nicht herrschen kann. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Ort und keinen Bereich in meinem Leben, in dem Jesus nicht herrschen kann. Er kann über meine Gefühle herrschen, über mein Geld, über meine Zeit. Er kann das. Die Frage ist nur, ob ich das will. Aber wenn Jesus König ist, dann gibt es keinen Ort, in dem Christus nicht herrschen kann. Wenn Jesus König ist, dann heißt es, dass meine Heimat im Himmel ist. Und dort versuche ich, Schätze zu sammeln. Wenn Jesus König ist, dann ist Christus mein Friede. Nicht mein Erfolg, mein Geld, mein Beruf, mein Urlaub, mein Haus, mein Auto, mein Hund. Dann ist Christus mein Friede, wenn Jesus König ist. Und wenn Jesus König ist, dann bin ich ein Tempel Gottes. Und deshalb ehre ich ihn, will ihm gehören, mit allem, was ich bin und habe. Und das Wort Ehre ist auch so ein Wort, das heißt Kavod auf Hebräisch. Und Kavod heißt Ehre und Ehre heißt, ich gebe demjenigen Gewicht. Ehre geben heißt, ich gebe dem Gewicht in meinem Leben. Also wenn ich sage, wir ehren Gott, wir haben es vorhin gesungen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen reden keine Lügen, wir singen sie halt. Jesus ein Leben gegeben für dich allein. Und dann komme ich in eine Krise und dann geht's nur noch um mich. Und ich weiß das, ich kenne das. Ich leide da auch drunter. Und ich komme nicht hierher, um irgendwie da von oben schlaue Ratschläge zu geben, sondern ich habe mein Leben angeschaut und muss sagen, genau das ist es. Wem gebe ich denn eigentlich Ehre? Wem gebe ich denn Gewicht in meinem Leben? Was heißt denn Gott die Ehre geben? Ja, ich will ihm Gewicht geben. Ich nehme ihn wichtig. Und viel zu oft nehme ich andere Dinge wichtig. Wie gesagt, wir Christen, wir reden keine Lügen, wir singen sie. Und ich mache uns einfach Mut, dass wir unser Leben ernsthaft hinterfragen. Dass wir unseren Individualismus, unsere Spaßgesellschaft, dass wir eben nur Dinge machen, die uns Spaß machen, dass wir echt mal über die Bücher gehen und sagen, okay, wenn dieser Typ, der Markus, der da einmal zu uns gekommen ist, ein bisschen Recht hat und ein bisschen die Bibel verstanden hat, dann denke ich falsch und dann muss ich umkehren. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, weil die Welt braucht lauter kleine Christusse, also Jünger, das sind so kleine Jesusse, an denen die Welt sehen soll, da gibt's einen anderen Herrn, da gibt's einen Kyrios Christus. Und ich zeige mit meinem Leben, ob ich diesem Herrn gehöre, oder ich zeige mit meinem Leben, ob ich ein Sklave unserer Gesellschaft bin. Und jetzt möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart, der redet. Du klagst uns auch nicht an, sondern du möchtest uns die Augen öffnen. Und ich bitte dich, dass du das tust. Hilf uns, unser Leben und unser Denken zu hinterfragen. Hilf uns dabei, Herr Jesus, wir sind angewiesen auf dich. Weil mit meinem Verstand und mit meinem Denken komme ich ganz kurz an meine Grenzen und die Grenze heißt ich. Ich will, ich hab, ich verstehe, ich glaube, ich habe Recht. Mit meinem Verstand komme ich ganz schnell an die Grenzen, an das Ich. Aber du bist Gott, Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du uns rausreißt, verwandelst, veränderst, begegnest und unser, ja, einfach auch teilweise so gottloses Denken von dir, wie wir über dich denken, wie wir über dich reden, dass du uns das offenbarst und uns hilfst, uns einfach, ja, hilf uns, dass wir einen Charakter bekommen, der dir ähnlich ist, der dir gehorcht, weil wir dir gehören, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.